Deutschland wird manchmal als der Versicherungsweltmeister bezeichnet. Statistisch hat jeder Deutsche 6,5 Versicherungen. Dafür geben die Deutschen jedes Jahr 178 Milliarden Euro. Pro Kopf sind das 2200 Euro für private Versicherung aus. Rangliste der wichtigsten Versicherungen. Und wenn ich das lese, kann ich selber nachdenken, wie viele davon habe ich. Krankenversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Wohngebäudeversicherung, Unfallversicherung, Risikolebensversicherung, Hausratsversicherung, Rechtsschutzversicherung, Tierhalterhaftpflichtversicherung, Sterbegeldversicherung. Die Hälfte davon habe ich keine Ahnung, wofür sie sind. Manche mehr, manche weniger. Aber alle Menschen haben das Bedürfnis nach Sicherheit. In der Welt heute gibt es ganz schön viel, was einen unsicher macht. Als Christen geht es uns nicht anders. Und in gewisser Hinsicht vielleicht teilweise sogar schlimmer, denn wir leben nicht nur in der Welt mit den vielen Problemen um uns herum, die alle sonst kennen, sondern Christen begegnen auch andere Dinge, die die Welt nicht kennt. Wir kennen Ausgrenzung, Anfeindung, teilweise auch Verfolgung wegen des Glaubens. Wir kennen den Kampf gegen die Sünde in uns. Wir sind besonders auch sensibel dafür, was Gott über uns denkt und lassen uns manchmal durch die Anklagen des Teufels und auch des eigenen Herzens in Bezug auf unsere Beziehung mit Gott verunsichern. In den letzten Wochen und sogar Monaten haben wir Zusage über Zusage gehört, die uns klar gemacht hat, dass wir als Christen in der Tat ganz sicher sind. In Kapitel 3 bis 4 haben wir gehört, dass Gott uns schenkt, wenn wir glauben, die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und aufgrund dessen verurteilt er uns nicht mehr. In Kapitel 5 haben wir gehört, dass in Christus wir befreit vom Fluch unter dem Familienoberhaupt Adam wurden. Wir erleben neue Segnungen unter dem neuen Familienoberhaupt Christus. In Kapitel 6 haben wir gehört, dass die Sünde keine Macht und Autorität mehr über Christen hat, sondern der Christ dient einem neuen Meister. Kapitel 7 und 8 haben wir gehört, dass obwohl der Christ weiterhin mit der Sünde kämpft, ist er ihr nicht mehr machtlos ausgesetzt, sondern durch den Geist in uns schafft der Christ sie immer mehr zu überwinden. Und auch in Kapitel 8, letzte Woche, haben wir über das Leid gehört. Das Leid kann einen Christen nicht überwinden, sondern Gott gebraucht das Leid, Christen Jesus ähnlicher zu machen. All diese Themen spitzen sich jetzt in diesem letzten Abschnitt von Römer 8 zu, auch in diese letzte Predigt unserer Reihe. Sie bringt alles zusammen. Sie ist wie der Gipfel der ganzen Ausführungen bisher. Erreichen wir diesen Höhepunkt, verstehen wir es von Herzen und verinnerlichen wir es, gibt es nur schönen blauen Himmel, der unendliche Freude und unsterblichen Hoffnung. Auf dem Weg zum Gipfel fühlen wir uns noch an unterschiedlichen Stellen unsicher und haben Angst vor den Abhängen des Lebens. Aber tatsächlich gibt es nichts mehr zu fürchten, wenn wir wirklich diesen Gipfel erreichen, in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Drei Wahrheiten begegnet uns auf diesem Gipfel im Römerbrief, der alles krönt, was wir bisher gehört haben. Sind die Punkte der Predigt. Wir sind seit der ewigen Vergangenheit schon sicher. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit, wir sind sicher, weil wir uns auf Gottes Seite befinden. Und dann die dritte Wahrheit, wir sind sicher, weil Jesus für uns und mit uns schon gesiegt hat. Lass uns einsteigen. Der erste Punkt, seit der Ewigkeit sicher. Das ist die Verse 28 bis 30. Nachdem Paulus über das schwierige Thema Leid gesprochen hat, über das wir letzte Woche gehört haben, macht er eine Aussage, die beim ersten Zuhören einiges in uns aufwühlen lässt. als wäre es eine Selbstverständlichkeit, sagt Paulus in Vers 28, wir wissen, ja, klar, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten dienen. Oder anders übersetzt, zusammenarbeiten zum Besten. Das sagt man leicht, das haben wir vielleicht auch öfters selber gesagt, manchmal auch flapsig. Für manche ist es eine Floskel geworden, die nichts mehr bedeutet. Für andere ist das ein bisschen so wie ein Ohrfeige ins Gesicht. Stimmt das wirklich? Dieser schwere Kampf, den ich durchmache gerade gegen die Sünde, oder dieses schlimme Leid, das ich gerade durchmache, die Anfeindungen der Menschen, die Depression, die ich habe, dieses Loch, in dem ich bin, wirklich? Ja, lieber Christ, alles, einschließlich der schlechten Dinge, die wir durchmachen. Das meint Paulus auch genau so. Ja, denken wir daran, dass er gerade über das Leid gesprochen hat. Er meint auch die schwierigen Sachen in unserem Leben. Und vielleicht denken wir, Paulus ist ein bisschen weltfremd, naiv. Vielleicht hat er selber nie Schwierigkeiten erlebt, deswegen sagt er das. Und was kennt er schon vom Leben aus seinem Elfenbeinturm? Nein, Paulus war es sehr bewusst, wie hart das Leben als Christ werden kann. Paulus listet in seinen Briefen manche seiner Herausforderungen für uns auf. Wurde fünfmal ausgepeitscht von seinen Landsleuten. Und wohlgemerkt, das war kein Klaps auf den Po. Das hat richtig wehgetan. 3 weitere Mal mit Ruten geschlagen, einmal sogar gesteinigt und für tot erklärt. 3-mal Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht im Meer gestrandet. Er war oftmals auf Reisen, nie zu Hause, in Gefahren auf Flüssen, durch Räuber, auf den Straßen, vom eigenen Volk, auch von den Fremden, von den Heiden, in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, alles gefährlich für ihn. In Arbeit und Mühe, er musste viele Nächte auch durchmachen, sagt er. Ja, schlaflose Nächte, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte, in Blöße, obdachlos. Und zu alledem der tägliche Andrang und die Sorge für alle Gemeinden. Ja, er hatte keine Zeit, um sich selbst zu kümmern. Und wenn das alles nicht genug war, lesen wir von einem Dorn im Fleisch, den er uns nicht weiter beschreibt, aber der ihn richtig fertig gemacht hat. Paulus wusste, was es bedeutet zu leiden. Leid hat ihn begleitet. Leid hat ihm, ist ihm gefolgt. Überall, wo er gegangen ist, war Leid. Wenn man nicht besser wusste, hätte man gesagt, er ist ein Pechvogel. Gerade dieser Mann sagt, alles dient zum Besten. Liebe Geschwister, es ist wahr. Wir verstehen vielleicht in dem Moment des Kampfes und Leides nicht immer wie. Aber ein Christ darf sicher davon ausgehen, dass Gott alles zusammenarbeiten lässt, sodass wir letztlich profitieren. Lass das Leid und die Kämpfe dich nicht verunsichern, sondern in dem Moment darfst du dir selbst sagen, Gott ist gerade dabei, in diesem Moment und aus dieser Situation Gutes hervorzubringen. Ich weiß nicht wie, aber ich darf mich darauf freuen, die Resultate zu sehen. In gewisser Hinsicht können wir Leid, nicht weil wir uns das wünschen, aber mit gewisser Begeisterung durchmachen. Gott arbeitet Gutes gerade. Es tut weh, aber Gott arbeitet Gutes gerade. Kinder, stellt euch einen Kuchen vor, der gebacken wird. Kommt das Mehl und die Eier, die Butter und Zucker und es wird alles aufgemischt und hin und her geworfen. Das Leben fühlt sich oft so an. Alles rüttelt, alles aufgeworfen, nichts ist stabil. Aber wir wissen, ein leckerer Kuchen kommt am Ende. Und all das hin und her und auf und ab diente diesem guten letzten Ziel. Als Christen dient all das Auf und Ab und hin und her einem wunderbaren Ziel, auch wenn es sich in dem Moment nicht so fühlt. Das ist Gottes Vorsatz, das ist Gottes Zweck, das ist Gottes Absicht für diejenigen, die ihn lieben. Das haben wir in Vers 28 gesehen. Für diejenigen, die er berufen hat. Nun, was ist dieses Gute, was ist dieses letzte Ziel, dieses Wunderbare, worauf wir uns freuen dürfen und begeistert darüber werden dürfen? Ist es ein einfaches Leben zu haben? Ist es so dieses Ziel, nie wieder arbeiten zu müssen, früh in die Rente zu gehen? Ist es ein schönes Haus zu haben, die beste Gesundheit, wo man 100 Jahre vielleicht sogar lebt und dann im Schlaf friedlich stirbt? Nein, das ist alles viel zu klein. Gottes Absicht für uns ist viel größer, es ist viel herrlicher. Schaut Vers 29. Er will und wird uns dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestalten. Er will uns vollkommen machen wie Jesus. Ohne Sünde, ohne Mängel, ohne Makel, lebendig, den Tod siegend, siegreich, herrschend, dem Vater in engster Beziehung stehend, vollkommen geliebt und liebend, Gott verherrlichend und vollkommen verherrlicht. Und das für immer. Mit Jesus sein, wie Jesus sein, als Bruder von Jesus zu sein, mit ihm zu herrschen, mit ihm zu lieben, mit ihm zu genießen. Das ist das Ziel jeden von uns, die Gott lieben. Ja, Vers 30 macht es deutlich. Dazu wurden Christen vorherbestimmt. Und alles, was wir in unserem Leben als Christen erleben, alles, was uns passiert, dient diesem Ziel. Und zwar alles. Nichts stört es, nichts hält es auf, nichts bedroht es, nichts wirft uns aus der Bahn auf dem Weg hin zu diesem Ziel. Nichts. Nun, warum ist es so sicher? Warum können wir das wirklich sagen? Denn Gott steht über alles, was geschieht. Er gebraucht alles wie ein Meister Handwerker. Und er stellt sicher, dass alles passiert nach seinem Wille. In Jesaja 46, 10 lesen wir, Gott redet, er sagt, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Manche meinen, dass Gott nicht wirklich Kontrolle hat über die Zukunft. Er ist nur wie ein Schachspieler, der beste Schachspieler, der kann bestimmte Dinge voraussehen und die beste, sag mal so, die weiseste Entscheidung treffen, damit die Zukunft anders gelenkt wird. Ihr Lieben, das ist nicht ein Bild, das die Bibel uns gibt. Er hat Kontrolle über die Zukunft. Es geschieht nach seinem Ratschluss. Alles. Bei Gott und seinen Zielen kann man nie etwas machen, das sie verhindert. Man kann nie Sand ins Getriebe streuen oder den Strich durch die Rechnung machen. Gott ist souverän. Und nur deswegen kann Vers 28 stimmen. Wenn Gott nicht souverän wäre auf diese Weise, wenn er nur ein Meister Schachspieler wäre, dann wäre das ein Wunsch, wahrscheinlich, aber nicht sicher. Und doch ist es eine Realität. Paulus hat hier keine Fragen, keine Fragezeichen, wie es am Ende sein wird. Es ist eine Behauptung. Sehr indikativ. Im Glauben im Fokus haben wir über Indikative geredet. Das ist etwas, was Wirklichkeit ist. In Gottes Augen ist sein Plan schon beschlossen. Und habt ihr gemerkt, wie das letzte Teil dieser Kette in Vers 30 verherrlicht werden, eigentlich eine Sache, die noch in Zukunft ist, liegt für uns. Und doch ist es in Vergangenheitsform beschrieben. Ja, denn für Gott ist das alles so gut wie erledigt. Noch ein Aspekt in diesem Text macht es noch sicherer für uns, das Ganze. Dass Gott das für uns alles vorbereitet hat, ist nicht erst vor kurzem gewesen oder in unserer Lebenszeit beschlossen worden. Schaut noch einmal in Vers 29. Es steht da, dass er uns zuvor ersehen hat. Wörtlich übersetzt bedeutet es, er hat uns zuvor erkannt. Bevor es uns gab, hat Gott uns schon erkannt. Was bedeutet das? Manche verstehen das so, als hätte Gott damals in der Ewigkeit vergangen, in die Zukunft vorausgesehen und gesehen, wer an ihn glauben würde. Und mit solchen dann hat er seinen Plan in Gang gesetzt. Also er wusste über sie und ihre Entscheidung und handelte entsprechend. Das Wort bedeutet also nach dieser Auffassung einfach zuvor wissen. Ja, wen Gott zuvor gewusst hat oder über wen Gott zuvor gewusst hat. Aber benutzt Paulus dieses Wort hier auf diese Weise? Ich denke nicht. Zum einen wird dieses Wort mit der Bedeutung zuvor wissen verwendet, nur wenn Menschen die Handelnden sind. Wenn Gott der Handelnde ist, also in anderen Stellen, dann ist das immer in Verbindung mit seinem ewigen festen Ratschluss, die er festmacht. Und in Bezug auf die Personen, also dieses Wort wird auch benutzt in Bezug auf Personen, es bedeutet immer, die er zuvor erkennt. Das bedeutet, dass diejenigen, mit der er davor schon in Beziehung war. Zum Beispiel, dieses Wort wird noch einmal im Römerbrief benutzt, in Kapitel 11, 2. Da wird es gebraucht, wo Paulus über die Beziehung zwischen Gott und ungläubigen Juden spricht. Da sagt Paulus, dass Gott sein ungläubiges Volk nicht verstoßen hat, dass er zuvor ersehen hat. Das gleiche Wort. Ja. Wenn Paulus also dieses Wort verwendet, meint er nicht vorausgesehenen Glauben, sondern dass Gott sich ihnen im Voraus schon verpflichtete. Man kann so formulieren, Gott legte sich auf sie fest, bevor es sie gab. Was bedeutet jetzt für uns Christen? Wenn wir Christen sind, dürfen wir wissen, dass Gott sich auf uns festlegte, bevor es uns gab. Und mit uns den Plan beschlossen, dass wir gleich wie Jesus gemacht werden sollen. Was folgt dann in Raum und Zeit, ist einfach die Umsetzung davon. Alle Dinge, die uns geschehen, gehört also in diesem Plan, die er seit Grundlegung der Welt hat. Geschwister, ist uns bewusst, dass als Christen unsere Endstation seit Ewigkeit vergangen schon feststeht? Es ist ein Zug, der nicht ausfällt. Es ist ein Zug, der nicht entgleist. Es ist ein Zug, der nicht kaputt geht. Es ist auch ein Zug, der keine Zwischenstopps hat, wo wir aussteigen könnten oder von dem Zug rausgeworfen werden könnte. Dieser Zug ist wie Hogwarts Express von King's Cross direkt nach Hogwarts. Ja, ich nenne das mal so die Ewigkeitsexpress. Ursprungsstation, Gottes Vorsehung in der Vergangenheit, in der Ewigkeit vergangen. Endstation, Ebenbilligkeit Christi in der Ewigkeit vor uns. Gott ist uns ziemlich wohlgesonnen, oder? Und das führt uns zum nächsten Punkt. Sicher auf Gottes Seite, Verse 31 bis 34. Wir sehen anhand des ewigen Plan Gottes, dass er vollkommen für uns ist. Vers 31. Und das ist ein großer Trost, nicht wahr? Denn die wichtigste Meinung, die es im ganzen Universum gibt, ist für uns, liebe Christen. Manche von euch haben vielleicht Folgendes ähnlich erlebt in eurer Arbeit. Ich habe einen Freund, der für einen großen Auftrag in seiner Firma verantwortlich war. Der war auch neu in der Firma. Das war sein erster großer Auftrag. Und er hat das sehr gepusht, sehr gefördert, dass die Firma in diesem Kunden investiert. Die Kunden aber, die hinter diesem Auftrag standen, sind pleite gegangen. Auf einmal merkte mein Freund, wie sich die Stimmung im Büro ihm gegenüber sauer wurde. Ja, seine Arbeitskollegen gingen ganz anders mit ihm um. Wie war es mit seiner Stelle? Der war ganz neu, der war der Neue. Aber sein Chef blieb entspannt. Sein Chef blieb weiter auf seiner Seite. Deshalb war er noch in der Arbeit sicher, er ist immer noch in der Arbeit, egal wie seine Kollegen über ihn dachten. Irgendwann haben die Kollegen auch anders über ihn gedacht. Der Punkt ist, die wichtigste Meinung in der Firma war für ihn. Deshalb war er sicher. Ihr Lieben, wenn du Christ bist, ist die wichtigste Meinung in diesem Universum für dich. Egal wie die Menschen um dich herum über dich denken oder reden. Wenn du noch nicht Christ bist, muss man das leider umdrehen. Egal wie beliebt wir sind in den Augen der Menschen, egal wie gut unser Ruf ist, ist es nichts wert, wenn Gott gegen dich ist. Wenn Gott also noch gegen dich ist, hast du keinen Grund, dich sicher zu fühlen. Du gehst auf dünnem Eis. Aber die gute Nachricht ist, dass du dich mit Gott durch Jesus Christus versöhnen lassen kannst. Denn dazu sandte Gott seinen Sohn Jesus in die Welt. Ja, Jesus lebte das perfekte Leben, das wir alle hätten leben sollen, und nahm die Strafe, die wir verdient haben, also für diese Rebellion, für unsere Sünde, auf sich selbst. Und für alle, die an Jesus glauben, bestrafte Gott ihre Sünde damals am Kreuz, im Opfer von Jesus Christus, als er starb, vor 2000 Jahren. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für diejenigen, die an Jesus glauben, oder die werden hier beschrieben, diejenigen, die Jesus lieben. Diejenigen, die Gott lieben. Ja, Gott nimmt alle, die glauben, als Begnadigte an, als Freunde und als Kinder. Die sind sein. Die sind seine Kinder, die sind Jesu Brüder. Wenn du glaubst, ab dem Punkt darfst du sicher sein, darfst du dir sicher fühlen. All diese Sachen, wovon ich gerade geredet habe über Christen, das gilt dir persönlich. Wenn du glaubst, wenn du dein Leben Jesus hingibst. Liebe Freunde, lade ich euch herzlich ein, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Lasst euch versöhnen mit Gott, es lohnt sich. Bleibt kein Gegner von Gott. Das ist der sichere Tod. Ja, wenn Gott gegen uns ist, dann kann uns niemand und nichts helfen. Aber es muss nicht so sein. Durch Jesus Christus kannst du Gott als derjenige begegnen, der für dich ist. Dazu lade ich dich ein. Bitte sprich mich nach dem Gottesdienst an, wenn du mehr Fragen dazu hast. Nun, Geschwister, ihr habt diese Versöhnung erlebt. Gott ist für euch. Aber manchmal zweifeln wir daran, nicht wahr? Manche von uns fragen uns selbst, ob Gott noch zu seinem Plan steht. Ja, du siehst dich selbst an und du zweifelst sehr daran, weil du nur Scheitern siehst. Du siehst nur Scherbenhaufen. Andere unter uns haben ein sehr sensibles Gewissen. Sie fühlen sich für ihre Vergangenheit immer noch schuldig. Ja, diese Verfehlungen fühlen sich wie eine untragbare Last. Und wenn das nicht genug ist, werden wir oft durch andere Menschen verurteilt. Und dann noch obendrauf die ständigen Anklagen des Teufels in unseren Ohren. Und manche sind gerade so noch auf dem Weg und denken in die Zukunft und sagen, wie wird es aber sein? Hat Gott Liebe für mich, wenn ich noch einmal verbocke? Wie kann Gott noch zu mir stehen, wenn meine Verfehlungen so offensichtlich sind, anderen und mir auch selbst? Wie kann ich noch Gutes von ihm erwarten? Wenn es dir so geht, besinne dich nochmal auf das Kreuz Christi. Schaut Vers 32, dazu ruft Paulus uns auf. Jesus ist sein geliebter Sohn seit Ewigkeit. Seit Ewigkeit lebte Gott in vollkommener Liebe mit Jesus. Es gibt niemanden und nichts, den Gott der Vater mehr liebt und mehr ehrt. Dennoch hat er ihn für unser Heil gegeben. Gott hat dir das Beste gegeben, was er jemals geben könnte, um dir zu zeigen, dass er wirklich für dich ist. Ist dieser Beweis nicht genug? Ist es möglich, nachdem er dir seinen Liebsten gegeben hat, dass er jetzt dir gegenüber widerwillig oder geizig wird? Dass er dir nicht länger wohlgesinnt ist? Kann das möglich sein? Stell dir ein Waisenkind vor, der auf einer Straße mitten in Rio de Janeiro bettelt. Da geht ein reicher Mann vorbei und er bahnt sich dieses Kindes. Er nimmt ihn mit, er adoptiert ihn sogar. Er bekleidet ihn, es ist jetzt sein Kind. Was würdet ihr dem Kind sagen, wenn er zur Zeit vom Abendessen Angst hat, seinen neuen Vater nach Essen zu bitten und stattdessen wieder zur Straße geht und in seinem alten Platz wieder sitzt und nach Essen bettelt? Wir würden sagen, liebes Kind, er hat dir schon viel mehr gegeben als ein Teller Essen. Glaubst du wirklich, dass er nicht bereit ist, dir jetzt ein Teller Essen zu geben? Das ist der Punkt. Alles, was wir nun von Gott erbitten könnten, ist weniger schwer, wenn man so will, als Jesus. Er hat uns schon das Beste gegeben. Er ist für uns, ihr Lieben. Durch Jesus hat er dich gerecht gesprochen, Vers 33. Und wenn Gott dich nicht verurteilt, dann wer sonst? Jesus verbildet das in einer wunderschönen Geschichte im Johannesevangelium 8. Da wollen einige eine Frau steinigen, die bei Ehebruch ertappt wurde. Jesus sagt ihren Anklägern, wer keine Sünde hat, darf den ersten Stein werfen. Also er kann. Er ist ohne Sünde. Keine andere ist ohne Sünde. Eine nach dem anderen gehen weg, bis nur Jesus und die Frau da stehen. Jesus fragt sie, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Wenn Gott uns rechtfertigt, wer kann uns verdammen? Welche höhere Instanz gibt es, die dieses Urteil wieder richtig machen könnte? Gibt es eine größere Gerichtsbarkeit? Nein. Nun, wenn das alles uns noch nicht überzeugt, gibt Gott uns nochmal einen Beweis, dass er wirklich für uns ist. Schau, Vers 34. Der Sohn, den Gott uns schon gegeben hat, den Gott über alles liebt, der immer sein Ohr hat, er hat nicht nur den Preis von deiner Sünde bezahlt, als er am Kreuz starb vor 2000 Jahren, er hat Jesus nicht nur aus den Toten auferweckt als Siegel dafür, dass sein Opfer tatsächlich angenommen wurde. Er sitzt nicht nur zu Rechten Gottes, die der Platz aller Ehre und Autorität ist, sondern was macht er gerade jetzt? Er legt Fürsprache für uns ein. Nun, manche lesen das und verstehen das so, dass Gott doch noch immer wieder in Bezug auf uns umgestimmt werden soll. Der ist immer noch sauer auf uns und er muss immer noch von Jesus umgestimmt werden. Das ist nicht, was das bedeutet. Sondern es ist ein Ausdruck davon, dass Gott die Vorteile des Opfers Christi in Bezug auf uns ständig vor ihm vergegenwärtigen lässt. Er lässt es ständig nachhallen. Und er sagt uns damit, also Gott sagt uns damit, schau, ich habe eine Fürsprache hier direkt neben mir. Wisst ihr, was er sagt? Es gilt weiter. Was Jesus gemacht hat, es gilt weiter. Es gilt weiter. Es gilt weiter. Es gilt weiter. Es ändert nie. Ständig sagt Jesus das vor dem Vater und vor uns. Es gilt weiter. Es gilt weiter. Gott ist für dich, lieber Chris. Vergiss das nie. Weil das der Fall ist, gilt keine Anklage mehr. Nicht von anderen Menschen, nicht von unseren eigenen Herzen, schon gar nicht vom Teufel. Aus diesem Grund sind wir auch siegessicher. Egal, was uns bedroht. Schaut die letzten Verse, Verse 35 bis 39. Siegessicher in Jesu Liebe. Oft begegnen uns Probleme, die uns komplett aus dem Konzept bringen, nicht wahr? Da wissen wir dann nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Alles, was wir bis dahin für selbstverständlich nahmen, stellen wir auf einmal nochmal in Frage. Ja, das kennen wir aus dem normalen Leben. Der eine oder andere unter uns hat bestimmt schon solche Momente erlebt. Ja, man fühlt sich sicher, aber dann der Anruf von Arzt, dass du bitte wieder schnellstmöglich vorbeikommen sollst. Wir haben irgendwas in deinem letzten Scan gefunden. Autsch. Oder es ging alles gut und aus dem Nichts hast du deinen Job verloren und nun droht es dir und deiner Familie Armut. Wie werde ich meine Rechnungen bezahlen dieses nächsten Monat? Und in solchen Momenten wird unser Boot wirklich ganz schön gerüttelt. Und in solchen Momenten kann eine sonst stabile Person plötzlich voll in Krisenmodus geraten. Ja, der Boden wird wackelig, man fühlt sich sehr verletzlich, sehr zerbrechlich. Man fühlt sich isoliert, ganz allein, vergessen, vom Leben betrogen. Das sind Gefühle, die in unser Herzen hochkommen. Nichts macht mehr Sinn. Im Glauben kann es auch solche Momente geben. Um Jesu Willen erleben manche Anfeindung und Ablehnung. Manche haben sogar Jobs deswegen verloren und haben sich verarmt. Manche wurden von der Familie verstoßen, von dem Freundeskreis ausgegrenzt. Passiert häufiger, als man denkt. Ihr Lieben, auch wenn wir uns heute sicher in Gottes Liebe wissen, lass uns klar sein, Schwierigkeiten im Leben, Ablehnung von Menschen kann uns so rütteln und so verunsichern, dass wir anfangen, an die Liebe Gottes zu zweifeln. Wenn du das nicht tust, preis den Herrn. Aber lass uns bewusst sein, das kann passieren. In so einem Moment kann man sehr schnell die schwierige Lage auf Gott projizieren. Egal wie klar man davor gedacht hat. In solchen Momenten kann die Frage aufkommen, wenn alles scheinbar gegen mich ist, wenn alle mich ablehnen, woher weiß ich, dass Gott weiter zu mir steht? Oder vielleicht andersrum, wir denken, oh, mit der nächsten Krise kann ich noch an Gott festhalten. Deshalb wirft Paulus diese Frage auf in Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann listet er Dinge auf, wo wir sagen, wow, das sind krasse Sachen. Nun, Gott sei Dank erleben wir diese Dinge, die er auflistet, nicht so krass wie die Christen damals, also seine ersten Zuhörer, aber im geringeren Maße schon. Und vielleicht in Zukunft noch mehr. Deshalb möchte ich uns ermutigen, pack diese Wahrheit in deine Tasche ein für die Zukunft, falls es passieren soll. Und was sollen wir in diesen Momenten wissen? In solchen Momenten ist es erstmal wichtig zu wissen, wir sind keinesfalls allein. Ja? Paulus erinnert die Christen zu seiner Zeit daran, dass was sie erleben nicht einzigartig ist. Wie macht er das? Er zitiert aus Psalm 44. Geschrieben von gläubigen Juden aus dem alttestamentlichen Zeit. Und damit will er zeigen, alle Gläubige aus jeder Zeit Ähnliches erlebt hat. Ja, so das ist dieses Zitat, die er schreibt. Ja, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schafe sind wir geachtet worden. Die ersten Christen, die das hier gelesen haben, sagen, ja, das empfinde ich auch. Und viele Christen heute lesen das und sagen, ja, das empfinde ich auch. Welche Botschaft hat Paulus für uns? Ja, das an sich ist tröstend zu wissen. Die Bibel kennt das, Gott kennt das. Das ist nicht überraschend. Und wenn wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit sowas zu kämpfen haben, das ist tröstend. Das zeigt uns, wir sind nicht alleine. Letzte Woche hatten wir ein Ehepaar bei uns zum Essen dabei und die Frau erzählte, also die Frau, die dabei war, erzählte, dass sie viele Probleme mit ihren Zähnen hatte. Sie war sehr traurig darüber. Und als ich ihr erzählt habe, dass ich noch mehr Probleme hatte als sie, hat sie mir gesagt, das freut mich und beruhigt mich. Habe ich verstanden. Weil so geht es mir, wenn alle anderen über ihre Leid mit ihren Zähnen reden. Schwierigkeiten macht uns einsam und schwach. Wenn jemand aber diese Schwierigkeit teilt, wird uns klar, wir sind nicht allein. Wir sind nicht einsam. Andere sind in diesem wackeligen Boot mit dabei. Es ist tröstend, dass Gläubige aus der Vergangenheit unser Leid kennen. Ja, sogar, also die nehmen die Worte aus unserem Mund, ne? Also so fühlt es sich. Wow, die kennt das. Aber noch tröstender ist es, dass nicht nur Gläubige aus der Vergangenheit das kannten, Gott in der Person von Jesus Christus kannte das. Er kannte diese ganze Schwierigkeit. Er hat Drangsal und Angst und Verfolgung und Hunger und Blöße und Gefahr, ja Tod selbst erlebt, als er am Kreuz für unsere Sünde starb. Jesus kennt das. Und Jesus kennt das immer noch, wenn seine Kinder leiden. Ist uns das bewusst? Wisst ihr, dass die Leiden von Christen eine Fortführung des Leidens Jesu sind? Das sagt Paulus zum Beispiel von seinem eigenen Leiden, Kolosser 1, 24, dass die Leiden, die er für die Gemeinde leidet und erfüllt durch sein Fleisch, sind das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und was hat Jesus an Paulus gesagt, dass er nochmal, als er damals, also bevor Paulus Christ wurde, die Gemeinde verfolgte? Warum verfolgst du mich? Jesus leidet weiter mit. Wir sind nicht allein. Schon hier gilt, wir sind nicht von Jesus und seiner Liebe getrennt. In dem Leid ist er da. Der ist nicht getrennt von uns. Er ist direkt da an unserer Seite. Aber das ist immer noch nicht alles. Das ist schon sehr tröstend, aber das ist immer noch nicht alles. Die christliche Botschaft endet nicht mit Leid. Für Christen ist das Leid niemals das letzte Wort. Jesus hat es gezeigt und er hat es uns vorgemacht. Habt ihr es gesehen, als er nach seinen Leiden siegreich über den Tod auferstanden ist? Da hat er gesiegt. Das sehen wir hier in diesen Versen. Und ich lese aus Hebräer 12, 1 und 2 eine andere Art und Weise, über dieses gleiche Thema nachzudenken. Da sagt der Schreiber an die Hebräer, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Was genau sehen wir? Der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achte und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat gesiegt. Schau auf ihn, schau auf seinen Sieg. Jesus hat gesiegt. Und wisst ihr was, liebe Christen? Dieser Sieg gehört nicht Jesus allein. Schaut, was Jesus sagt in Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ist es uns klar? Jesus Sieg ist unser Sieg. Ja, wer sind diese, die überwinden? Schaut nochmal unser Text in Vers 37. Wir! Ist die gleiche Wir, die in Jesus Christus sind, vorhin. Die gleiche Wir, die den Herrn lieben, die berufen sind, die vor Grundlegung der Welt von Gott schon erkannt und geliebt waren. Diese Wir überwinden. Und es ist kein knapper Sieg, der in eine oder andere Richtung hätte gehen können. So wie zum Beispiel im Fußball ein 1-0-Sieg. Letzte Minute, 89. Minute, wird ein Tor. Es ist ein 6-0-Sieg. Ich wollte 7-1-Sieg sagen, aber das wollte ich doch nicht machen. Paulus sagt, wir überwinden weit. Ja, das ist das Wort, das er hier benutzt. Er gebraucht ein Wort, das man übersetzen könnte mit, wir sind Supergewinner, wir sind Hypergewinner, wir sind Megagewinner. In Christus sind wir siegessicher. Und dann endet Paulus mit einem herrlichen Fazit, Vers 38 und 39. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gottes Liebe ist in jeder Situation fest. Falls es noch nicht klar war, sagt er hier, es gibt nichts, was uns trennen kann von Gottes Liebe. Nichts. Er nennt ein paar Extremitäten, ne? Hohes, Tiefes, Tod, Leben und so weiter, also Gewalten, Engel, Dämonen und so weiter. Und dann sagt, diese Extremitäten kennt ihr, ne? Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Nichts. Kein einziges Geschöpf. Und wisst ihr, es gibt nur Schöpfer, einer, Gott, alles andere ist Geschöpf. Das heißt, Gott ist für uns und keine andere kann uns trennen von Gott, von Gottes Liebe. Ist es uns klar? Er hält uns fest. Er liebt uns. Nichts in dieser Welt wird zwischen dir und deinem Gott kommen. Nichts in dieser Welt wird zwischen uns und dem Hochzeitstermin kommen, bei dem die Gemeinde Christi wie eine Braut vor ihrem Ehemann Jesus Christus stehen wird. Nichts steht zwischen uns und diesem Tag, der eine Ewigkeit des Liebes und Lebensgenusses mit Gott einläuten wird. Nichts. Wir sind ganz sicher. Ich bete.